Hallo, hallo, herzlich willkommen zu Magas Braller Plaudertasche Podcast. Und wir sind heute mit einer riesen Stammbesetzung hier. Maga hat sich drei Männer eingeladen und diese Männer, die sind wirklich sehr, sehr interessant. Und die Maga, die stellt sie jetzt gleich vor.
Aber Maga. Ja, ich habe drei ganz wichtige Männer. Ich habe nämlich heute die Ehre, ein Triumvirat begrüßen zu dürfen, bestehend aus drei frommen Herren. Nämlich den jüngsten Geistlichen rund um den Hesselberg und dies auf ökumenischer Basis. Entschuldigung. Wie gut, dass die Ökumene nun schon seit vielen Jahren fleißig praktiziert wird und diese Konfessionsfeindschaften, die es früher viel gegeben hat, endlich vom Tisch sind. Ökumene, das kommt aus dem Griechischen und bedeutet die ganze bewohnte Erde. Die frühen Christen haben das umschrieben und damit die ganze Kirche gemeint. Viele Menschen denken aber dann vor allen Dingen das Verhältnis zwischen katholisch und der protestantischen Kirche. Aber das geht deutlich weiter in die Tiefe und betrifft eine generell auch ganz viele andere weitere christliche Konfessionen. Dabei geht es jetzt nicht nur kulturell und nationale Gemeinschaften zu pflegen, gemeinsam zu feiern, vom Glauben zu erzählen und in Eintracht gemeinsam zu handeln, sondern auch Migrationskirchen mit unterschiedlicher Sprache und Herkunft mit einzubeziehen. Als weltverantwortlich wird die ökumenische Diakonie insbesondere Brot für die Welt wahrgenommen. Das kennt jeder. In Deutschland ist das gute Miteinander der vielen unterschiedlichen Konfessionen in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, ACK, bundesweit zu verzeichnen. Ja, darin hat sich wirklich viel getan. Ich denke da an meine Oma, die hat immer gesagt, wenn man früher auf den Tanzboden gegangen ist, dann waren die katholischen Mädel immer ganz farbenfroh anzogen und die protestantischen, die waren immer sehr schlicht, also sehr viel einfacher. Und da haben dann schon die Burschen gleich erkannt, welches Gesangbuch dahinter steckt. Ja, so hat sie immer gesagt. Es gab auch früher, oder es gibt auch heute noch, viele Ortschaften, die sind vorwiegend katholisch und die anderen wieder evangelisch. Und es gibt auch Orte, wo man zum Beispiel Häuser, Straßen hat und da sieht man sofort die katholische und die evangelische Seite. Zum Beispiel, wenn man nach Oedding fährt, das ist bloß 10 Kilometer südlich von uns, da sind auf einer Straßenseite ganz brave, aber durchaus schöne Giebelfronten und das ist die evangelische Seite und auf der anderen Seite sind die Häuser mit reichlich Fachwerk versehen und das ist dann die katholische Seite. Ja, nun habe ich ja, wie ich schon angekündigt habe, drei erlauchte Gäste. Ich habe den Herrn Pfarrer Prechtl, Simeon, Prechtl, evangelisch aus Wittelshofen, dann in Herrn Pfarrer Christian Dellert, auch evangelisch aus Gerolfingen und Herrn Pfarrer Hochwürden Ulrich Schmidt, katholisch aus Wassertrüdingen. Ich grüße Sie alle drei ganz herzlich zu einer ökumenischen Zusammenkunft in meinem Haus. Für unsere Podcast ist es von ganz großer Wichtigkeit, immer wieder interessante Persönlichkeiten einzuladen und über deren Wirken zu plaudern. Und nun ist es mir tatsächlich gelungen, die drei jüngsten Geistlichen rund um den Hesselberg einzuladen und sie zu bitten, uns ein Interview zu geben. Und es ist mir wirklich geglückt und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen.
Ja, vielen Dank. Die Freude ist ganz auf unserer Seite.
Schön, hier zu sein.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Das ist schön, ja. Ja, ich mache jetzt das einmal wegen so der Reihe nach durch. Ne? Es sind ja drei standene Mannsbilder. Ich fange jetzt einmal an mit Herrn Pfarrer Simeon Prechtl. Also normalerweise kennt man ja das griechische Simon, dagegen kaum die hebräische Version Simeon. Das bedeutet der Erhörte. Ihre Eltern haben Ihnen so einen markanten hebräischen Namen gekannt. Wie kam es da dazu?
Ja, das lag an einer Vorliebe für das Alte Testament bei meinen Eltern und für Namen aus der Bibel generell oder auch aus dem Alten Testament. Aber der Name hat auch meiner Mutter einiges an Kummer bereitet, weil er in der Zeitung immer falsch gestanden war, wenn man mal zum Beispiel in der Grundschule einen Ehrenwimpel beim Fahrrad Prüfung bekommen hat, dann stand da Simon statt Simeon. Und das hat sie immer ein bisschen geärgert.
Ja, das glaube ich ja, das glaube ich ja. Ist Ihnen damit die Berufung schon in die Wiege gelegt von irgendwie, dass Sie mal in die Sparte Geistlicher tendieren? Oder können Sie sich das denken?
Ja, ich denke schon. Also, ja, dass es
schon gewollt
so,
war.
So eine, ne, Tätigkeit, ja, als Pfarrer, da braucht es eine Berufung, ja, und diese Berufung, die entfaltet sich, mhm, Stück für Stück. Die war nie von Anfang an offen zutage, mhm, aber ich denke, dass der Grundstein gelegt wurde durch die Erziehung der Eltern und vielleicht auch durch den Namen, aber dann kamen noch verschiedene andere Erlebnisse hinzu.
Mhm. Das ist schon mal schön, ne? Ja, in einem feierlichen Gottesdienst wurden Sie am 1.10.2022 in Untermichelbach von der Regionalbischöfin Gisela Bonowski ordiniert, also zum Pfarrer ernannt. In ihrer Predigt verwies sie dann auf die Aufgabe von Pfarrern und Kirchengemeinden hin, Menschen gewinnen zum Glauben einzuladen. Dabei könnten durchaus einmal ganz neue Wege bestritten werden. Und es ist ein guter Satz, der viel offen lässt. Und das war eine ganz tolle Sache, was sie da von sich gegeben hat. Sie kommen ja aus Mainfranken, ich meine aus Wiesenbrunn. Eine schöne Weingegend, stimmt es? Ja.
Das ist richtig, ja.
Oder die, die nie weg wollen von einer Weingegend.
Die Rotweininsel wird das
Dorf. Die Rotweininsel, genau. Ja, ja, ja. Haben Sie sich jetzt eigentlich Ihre Pfarrstelle aussuchen dürfen oder haben Sie da ein paar Dinge zur Auswahl gehabt, Pfarreien?
Das ist ja meine erste Pfarrstelle hier am Hesselberg in Wittelshofen. Mhm. Und diese sogenannte Probedienststelle, die wird einem zugewiesen, aber aus einem gewissen Stellenpool, wo man Vorlieben angeben konnte.
Aha, also doch, also hat man doch vielleicht ein wenig, ja,
das finde, genau, ich schon man gut, hat mit, ja, Einfluss auf die Auswahl der, mhm, Stelle, aber am Ende, mhm, wurde sie mir zugewiesen.
Ah, prima, ne? Und Sie sind glücklich da, oder?
Ja, sehr glücklich.
Ja,
sehr,
das glaube ich schon, ja, Sie machen einen ganz glücklichen Eindruck auch, ja. Sie sind ein junger Mann, glücklich verheiratet und Papa von 5 Kinderli, also das ist Respekt und da ist bestimmt Lehm im Haus, ne? Und da gibt es bestimmt auch das eine oder andere Wehwehchen, ne? So wird es schon sein. Ne?
Es wird schon am Frühstück diskutiert, ne? Also es ist ja jetzt, ich weiß nicht, ob ich da ein wenig ausholen darf,
ja,
aber
bitte,
wir haben
bitte
jetzt die Schwierigkeit, dass unser Caterer, der das Essen macht für den Kindergarten, absagen, mhm, muss ab dem Januar, weil er keinen Koch mehr hat. Er kommt aus Schwaning. Mhm. Und jetzt haben wir diskutiert, wer könnte dann für uns kochen oder Essen bringen. Und dann sind wir am Frühstückstisch darauf gekommen, jetzt können wir Freiwilliger machen. Und dann habe ich meinem 10-jährigen Sohn gesagt, der Zivildienst bzw. der Wehrdienst kommt wieder. Und dann war er ganz entrüstet und wir hatten beim Frühstück so eine Diskussion darüber, ob er irgendwann mal zum Bund muss oder Zivildienst leisten. Also ist was los.
Ja, da ist was los. Das wollte mich ja die manchmal ja Mäusler spielen, ja, bestimmt. Wie bringt man jetzt eine Großfamilie und seine Berufung zum Kirchenamt alles so unter den Hut? Ne? Das ist ja viel zu.
Ja, gar nicht, Frau Braun. Ja. So ist es. Das ist also. Na, ich meine es wirklich. Also, das ist vorprogrammiert, dass man da an die Grenze kommt, mhm, und ich auch darüber hinaus. Und ich glaube aber, dass man im Scheitern die Gnade Gottes erkennt. Mhm, und so gehört auch das Wahrnehmen der eigenen Grenze und auch dessen, dass man es nicht so schafft, wie man gerne will, ist auch wiederum heilsam, weil es uns zeigt, da wo wir nicht mehr weiter können, da hilft uns Gott.
Da hilft uns der liebe Gott, genau. Das haben Sie jetzt schön gesagt. Ja, so soll es auch sein und so ist es auch. Wie groß ist jetzt Ihre Gemeinde und was haben Sie alles für Pfarrstellen, die Sie noch betreuen müssen? Außer, ja,
wie Sie so schön gesagt haben mit den 5 Kinderli, das passt da zu den Gemeinden. Also ich habe 5 Gemeinden.
Schau.
Und 5 Kinder. Und die fünf Gemeinden sind von Wittelshofen, wo ich selber dann auch wohne, Düren, Obermichelbach, Untermichelbach, ja, und Dorf Kematen.
Ach Gott, das gehört alles dazu.
Das sind,
ja,
die 5 Dörfer, es sind ungefähr, ja, 1200 Gemeindeglieder.
Ja, das hätte ich jetzt gleich gefragt, wie viele Schäfli Sie da haben. Ne? Darf man ja sagen, Schäfli, Kirchenschäfli. Mhm. Ja, das sind schon ganz schön viele. Ne? Und da muss man ja dann Geburtstag hin und muss Beerdigung kontrollieren und alles, ne? Was halt alles dazu wird. Ja, da ist schon was, ja. Gibt es eigentlich fleißige Kirchgänger, wenn Sie immer jeweils da Ihr Kirch halten? Oder beschränkt Sie das wieder bloß auf die Feiertag?
Na, es gibt schon Leute, die sind regelmäßig da. Also, da bin ich sehr dankbar und weiß er zuverlässig, die sind da und mit denen kann man dann natürlich auch anders umgehen und man geht gemeinsam ein Stück auf dem Weg des Glaubens. Trotzdem könnte es natürlich bei mehreren so sein, dass sie nicht nur sporadisch kommen, sondern regelmäßig.
Ja, naja, freilich, ja, das ist schon, man will immer gern sein Kirchler voll haben, ne? Das ist schon klar. Was wäre jetzt ein ganz wichtiges Ziel für Sie in Ihrer Gemeinde so? Was ist da so, was könnte es sein, was Sie gern hätten?
Das ist ein Ziel, dass die Menschen ihren Halt in Jesus Christus finden und erkennen, dass der Glaube ihnen im Leben ein Fundament gibt, was sie trägt, hier und bis in die Ewigkeit.
Das ist schön, das haben Sie wunderbar gesagt, ja. Und was ist jetzt zum Beispiel Ihr ganz persönliches Ziel? Ich meine, wäre da mal Dekan oder Bischof so, kann man da ein wenig aufsteigen? Ja, doch sicher, ne, oder?
Ja, mein Ziel ist, dass ich das mache, was ich in der Ordination versprochen habe, nämlich, dass ich für die Leute da bin, ihnen predige und die Sakramente reiche und sie begleite.
Ja, das haben Sie wunderbar gesagt. Ich bedanke mich mal ganz herzlich in der Zwischenzeit bei Ihnen. Ja, jetzt komme ich mal zum Herrn Pfarrer Christian Dellert. Der sitzt jetzt gegenüber von mir und der kommt aus Leutsdorf und das ist bei Schwabach. Und Sie sind in der St. Johanniskirche in Aufkirchen, das ist gehört zum Dekanat Wasser-Drüdingen, am 12. März 2023 ordiniert worden, also zum Pfarrer ernannt worden. Und Sie als junger Pfarrer, Sie haben also die Kirchengemeinden Gerolfingen, Aufkirchen und sogar auch noch den Hesselberg dazu, ne? Das gehört auch noch dazu, in Kirchendach, ne?
Der Kirchendach gehört mir jetzt nicht, aber der Hesselberg ist in großen Teilen gehört zur Gemarkung.
Aha, jetzt auch.
Gerolfingen dazu.
Ja, und die Regionalbischöfin Gisela Banowski, die hat sie auch recht gelobt und hat gesagt, und hat sie als einen sehr geistlichen Menschen wahrgenommen. Wie kam es jetzt bei Ihnen zu Ihrer christlichen Berufung? Wie ist es? Hat es da wegen fromme Wurzeln in der Familie gegeben oder irgendjemand?
Oder? Sicherlich, wie es der Simon gerade beschrieben hat, dass das was ist, was wächst und was in der Familie oft angelegt ist, ganz klar. Aber ich komme jetzt nicht aus einer Pfarrfamilie oder so, wo das, das vorgegeben wäre. Ich habe nach dem Abitur in Würzburg studiert, erst Lehramt, Mathematik und Latein und wollte bewusst einen Beruf haben, wo ich nicht hauptamtlicher Christ bin. Und dann habe ich im ersten Semester gemerkt, dass das mit Mathe nichts wird und habe dann geschaut und überlegt, was ich als alternatives Fach machen könnte. Und habe dann da Rallye dazu genommen, also Latein und Rallye. Das war so der erste Turn, wo es dann doch mehr Richtung Glauben, Leben auch im Beruf ging. Und nach 5 weiteren Semestern hatte ich mal was gelesen, dass die Landeskirche Pfarrer sucht, weil einfach ein Haufen in Ruhestand gehen und dass da Not und Mangel ist. Und das war so eine externe Berufung, wo ich neu ins Grübeln kam, ob Gott mich an der Stelle gebrauchen kann. Also von mir aus hätte ich es nicht gemacht, da wäre ich jetzt wahrscheinlich Lateinlehrer und Rallye-Lehrer. Aber weil es die Not da gab oder immer noch gibt, dass Pfarrer fehlen und mir bewusst wurde, dass Gott mich da gut gebrauchen kann, habe ich dann nochmal gewechselt.
Das ist doch wunderbar. Schau uns an. Na, das ist ganz toll, ja. Sie sind ja auch verheiratet und Sie sind Papa von 2 Töchtern, habe ich gehört, ne?
So ist es.
Und haben Sie sich ja Ihr Pfarrstell so aussuchen dürfen, dass das ein wenig im engeren Rahmen ist, oder?
Nach dem Studium waren wir in Mönchsroth, Vikariat. Das ist wie bei den Lehrern des Referendariats, 2,5 Jahre bei uns. Und danach konnte man Wünsche angeben, in welche Region es gehen soll. Es hätte auch die Option gegeben, auf der Vikariatsstelle zu bleiben. Und dann hat die Regionalbischöfin gesagt, schau uns doch mal ins Dekanat Wasser-Drüdingen, da gibt es gerade recht viele freie Stellen. Das wäre ihr fast lieber, dass man dahin geht und dann ging der Weg letztlich nach Gelsing.
Sitzen am Fuß vom Hesselberg.
Wunderschön,
jetzt, ne? Das
wunderschön.
Ist doch wunderbar.
Echt wahr.
Ja, das ist sehr schön. Wie viele Schäfli haben jetzt Sie dann?
Knappe 1000.
Auch schön, ja, doch, das ist auch schön. Sie haben ja einen enormen Bekanntheitsgrad aufgrund Ihrer Idee mit der Orgelsanierung. Ja, die haben eine ganz besondere Orgel in Aufkirch, ne? Und das ist eine Barockorgel aus dem 1663. Und die muss man unbedingt erhalten. Das ist so ein Prachtstück. Und es ist natürlich eine teure Angelegenheit. Und wie sind Sie jetzt auf die Idee einer schweinischen Verlosung gekommen? Ich sage das jetzt so locker vor mich hin, weil ich habe ja Weinbuch geschrieben, das heißt Weinschweinereien, darum ist mir das Schweinische eigentlich immer ein wenig vertraut. Jetzt, wie ist das dazu gekommen? Es handelt sich, glaube ich, um 3 angemästete Suggerli, die da versteigert werden. Ist das richtig?
So ist es. Aber ich würde gerne noch mal kurz bei der Orgel bleiben, weil die Orgel
war, sehr gern.
Das war nicht meine Idee. Das ist schon vor 20 Jahren losgegangen, wo ich gemerkt habe, am heißen Sommer, dass die nicht mehr so taugt, wie sie sollte, weil da manche Dichtungen nicht geklappt haben. Und das ist die älteste Barockorgel Süddeutschlands. Also noch älter als die Wiegleb-Orgel in Ansbach und eigentlich echt ein Juwel. Und das ging damals schon los. Da gab es einen Orgelbauförderverein, also die kirchliche Seite und die Gemeindeseite haben sich zusammengetan, um zu sammeln. Die Pfarrerin Katharina Chemnitzer hat auch ganz viel gesammelt, gerade in den ersten Jahren. Und dann hat es halt immer wegen nach hinten gezogen. Es gab viele Diskussionen, welche Art und Weise sie renoviert wird. Und jetzt ist er letztlich so weit, dass mein Vorgänger Dieter Gerhäuser, der hat die Verträge noch unterschrieben und dass er momentan in Leer ist in Norddeutschland und restauriert wird und hoffentlich nächstes Jahr an Erntedank feierlich eingeweiht wird.
Also die ist jetzt beim Restaurieren, die Orgel?
Genau, ja, anderthalb Jahre.
Ja, aber das hat doch einen Haufen Geld, ne?
Immer noch. Es fehlen noch knapp 100.000.
Oh, wow. Wo kriegen wir die her? Müssen wir nur mehr ein wenig Zuckerli versteigern. Ne?
Oder wir spielen halt später Poker oder was.
Ne, die Spielbank ist ja nicht weit. Die Spielbank ist nicht weit, ja. Ach, das ist ja schon toll, ne? Ja.
Nee, und mit den Schweinen, das ist ganz schnell gesagt. Das haben wir schon mal gemacht vor 2 Jahren. Mhm, und im Pfarrgarten haben wir Eizäunen. Und das war ja früher ganz üblich, dass die Pfarrer an Schweine oder halt
Freilich Naturalien gehalten haben. Genau, ja, genau. Freilich.
Und an die Idee haben wir angeknüpft. Und das gibt es ja auch in Mönchsrode oder in anderen Dörfern, dass beim Schützenverein oder an der Kirche oder was, das auch verlost wird. Und so ähnlich haben wir es auch aufgezogen.
Ja, das finde ich ganz grandios. Das finde ich schön. Ne? Also ich habe ja das Schweinische Weinbuch geschrieben. Also wenn wieder Verlosung ist bei euch, dann spendiere ich ein paar Bücher. Die dürfen es dann mitversteichern.
Herzlichen Dank.
Es ist ja so, dass wenn es ums Geld geht, das stinkt ja nicht, das Geld. Ne? Da gibt es ja den Satz, Pecunia non olet. Das hat der alte Kaiser Vespasian schon zu seinem Sohn Titus gesagt. Da ging es um Urinsteuer. Also wenn es ums Geld geht, das Geld stinkt nicht. Also kann man das schon nicht mehr. Ne? Und dann tue ich was Gutes für eure Orgel und für mein Seelenheil, weil ich so schlechte Kirchgängerin bin. Was? Und da denke ich immer an meinen Vater, das war so Unikum und der Jäger. Und der hat immer gesagt, man glaubt, der Jäger sei ein Sünder, weil er nicht oft zur Kirche geht. Im stillen Wald ein Blick zum Himmel ist besser als ein Falschgebet. Ja, das hat er immer gesagt. Was ist denn bei Ihnen jetzt ein wichtiges Ziel so für Ihre Gemeinde und so Ihr...
Dass die Menschen in die Kirche gehen.
Dass die Menschen in die Kirche gehen, ja.
Und keine Sprüche oder Ausreden finden, warum sie nicht gehen müssen.
Ja.
Klar, als Evangelische, da schreiben wir uns oft die Freiheit ganz groß und das hat in den letzten Jahrzehnten oder schon nur länger her ein wenig dazu geführt, dass wir uns rühmen, frei zu sein und den Anschein zu erwecken, dass wir es nicht nötig hätten, Gemeinschaft zu pflegen und im Glauben zu wachsen und
Gott miteinander zu ehren. Das ist schön, ne?
Genau, und das zu pushen oder das zu erleben oder das geschenkt zu bekommen in den Gemeinden, dass Leute kommen und gemeinsam feiern. Und das, Erweckung ist zwar ein altes Wort, aber mir gefällt es gut, weil es geschenkt ist, dass ich in der Gemeinde und der Gemeinschaft was erlebt und Menschen sich Jesus Christus zuwenden von ganzem Herzen. Ja.
Wunderbar. Das haben Sie jetzt auch wieder so schön gesagt. Ja, wunderschön. Ja, was ist Ihr persönliches Ziel? Gibt es dort dann auch mal so, was wird man dann, der Dekan, glaube ich, mal zerstört?
Nee, Dekan werde ich nicht. Nee.
Nicht? Was dann?
Ich glaube nicht, dass ich da jetzt groß was werden.
Vielleicht einmal Bischof oder so, nicht? So? Oh Gott. Naja. Also bedanke ich mich ganz herzlich. Sie haben auch meine Fragen alle schön beantwortet und haben auch selber wegen was dazu beitragen, dass mir sehr viel von Interesse war. Und jetzt komme ich zum Herrn Pfarrer, zum Hochwürden Ulrich Schmidt und der ist katholisch und kommt aus Wassertrüdingen. Herr Pfarrer Ulrich Schmitz, Sie kommen ja aus der Oberpfalz, aus Reichertshofen bei Neumarkt, ne?
Ja, ja.
Und Ihr Primiz, die war ja im April 2016 und es ist mir zu Ohren gekommen, das war damals unwahrscheinlich viele Leute. Also die, da waren, ich will nicht sagen wie viel, aber ein Haufen waren auf jeden Fall, die eine Ehrfurcht gezollt haben, ja. Das Lösungswort war damals, alles was atmet, lobe den Herrn. Was ist das schon für ein toller, begnadeter Spruch, das muss ich wirklich sagen. Wird man jetzt dann nach der Primiz gleich Pfarrer oder Vikar oder Kaplan, wie ist denn da wenigstens so die Hierarchie in der katholischen Kirche?
Von der Hierarchie wird man als erstes Kaplan und kommt in eine Pfarrstelle, als Kaplan wird man dazugeteilt. Das darf man sich nicht frei aussuchen. Das wird einem beim Weihemahl, nach der Priesterweihe wird einem das verkündet.
Ach so, ja, okay.
Und da bin ich ja dann schon nach Westmittelfranken gekommen, nach Bechhofen, Großenried, Burg-Oberbach.
Ja, das stimmt, das weiß ich, ja.
Und in der Zeit habe ich dann die Ausbildung gemacht und nach 2 Jahren die Prüfung abgelegt und war dann Pfarrvikar. An derselben Stelle noch, war da 4 Jahre dort und dann ist Wassertrüdingen frei geworden.
Dann ist Wassertrüdingen. Und Sie sind happy da, ja?
Sehr.
Das ist schön. Jetzt, da haben ja damals die Zeitungen geschrieben und der Gemeindebrief vom Gartenbauingenieur zum Priester. Wie ist jetzt Ihre Berufung zum Priester zugekommen und was beinhaltet das letztendlich? Das ist, hat ja Zölibat, ne? Also keine Frau an Ihrer Seite und auch kein Nachkommen. Fällt sowas manchmal nicht schwer?
Also wie es zu meiner Berufung gekommen ist, ich habe ja ganz normal die Hauptschule gemacht und dann erst mal eine Lehre gemacht zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel und Fachabitur nachgeholt. Dann habe ich in Weihenstephan Gartenbau studiert und da war ich dann im 6. Semester, also kurz vor Schluss. Und da kam dann die Berufungsfrage mit dazu. Ich hatte damals eine Freundin und wir haben eigentlich vorgehabt, wenn das Studium zu Ende ist, dann wird geheiratet und dann bekommen wir 5 Kinder, also so wie der Simeon das vormacht.
Schau an! Ja, sag mal!
Das war immer
das
unser persönliches Ziel, aber dann kam Gott dazwischen. Also das war dann der 10. März 2007 um 11.45 Uhr.
Das wissen Sie alles noch?
Das weiß ich deswegen ganz genau, weil ich in dem Moment daheim vor einem Feldkreuz gestanden bin, das gar nicht weit von meinem Elternhaus weg ist, vielleicht so 50 Meter. Und da war ich davor gestanden und wusste, dass jetzt meine Großtante gestorben ist. Und es war dann wirklich so, weil es hat dann 11.45 Uhr die Glocke geschlagen vom Kirchturm. Und da muss man dazu wissen, dass diese Großtante uns alle im Glauben erzogen hat. Also ihre Nichten und Neffen.
Hat, ne?
Und auch uns Großnichten und Großneffen, die war unverheiratet als Bauernmagd bei unserer Oma mit am Hof. Und die hat uns wirklich religiös sehr geprägt.
Schön.
Und der habe ich, glaube ich, auch mit meiner Berufung mit zu verdanken, so wie ich vielen Alten aus der alten Generation diese Berufung, glaube ich, zu verdanken habe. Weil es gab in jeder Generation bei uns in der Familie mindestens immer einen Priester oder mindestens eine Klosterschwester oder einen Ordensmann.
Ach, das ist ja interessant.
Also aktuell lebt noch ein Cousin meines Großvaters, der ist noch Priester. Und ich bin jetzt auch Priester. Klosterschwestern haben wir leider keine mehr. Die sind jetzt alle in den letzten Jahren verstorben. Aber das war in der Familie sozusagen schon immer grundgelegt. Das, denke ich, ist schon.
Ja, dann ist das schon alles so in der Familie schon so eibert gewesen. Schön ist das, ja. Aber jetzt muss ich dann schon sagen, ich meine, jetzt ist halt dann abends gar niemand da bei Ihnen, der dem so ein wenig so erzählen können, was täglich ein wenig so vorgefallen ist und wem es was anvertrauen können. Und es ist auch keine dort, die sich ein wenig abbusselt und auch keine Voltaren auf ihren schmerzenden Rücken schmiert. Das sind alles ein wenig so Sachen, wo man alle jemanden
Das weiß
reichert.
Ich ja nicht, ob das bei den Herren Kollegen so gemacht
wird. Ja, bestimmt. Wenn die ihr Zimperleid haben, kriegen sie schon ihr Voltaren draufgeschmiert, mit Sicherheit. Naja.
Also das stimmt, ich habe niemanden im Haus, ich bin alleine, aber ich bin ja doch nicht allein, weil als Priester entscheidet man sich ja bewusst dafür, dass man nicht heiratet, dass man den Zölibat lebt, dass man keine Familie gründet. Und das muss ich schon sagen, das ist für mich persönlich ein großes Opfer. Aber das ist ein Opfer, das ich gerne gebe, weil ich auch ein Zeichen in der Welt setzen will, dass das, was wir hier haben, nur eine Durchgangsstation ist. Also unsere Lebenszeit ist uns gegeben. aus meiner Sicht uns auf die Ewigkeit vorzubereiten. Mhm. Das wissen wir selber, dass das beim einen länger oder kürzer sein kann hier auf Erden. Und ich hoffe auch, dass ich noch ein paar Jahrzehnte hier sein darf, aber wissen tun wir es nicht. Und ich möchte schon auch bewusst ein Zeichen setzen, dass auch die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen noch einen Bestand hat und einen Wert hat, der vielleicht von der Gesellschaft schlecht gesehen wird oder wenig wahrgenommen wird, weil die Ehe aus meiner Sicht ja sowieso sehr angefochten ist. Es gibt viele Beziehungen, die auseinandergehen. Es gibt viele Familien, die im Chaos leben.
Das stimmt.
Und deswegen finde ich, ist meine Berufungsentscheidung oder mein Lebensziel, das ich habe, gar nicht so verkehrt. Man muss auch mal ein Gegenprogramm zum Weltlichen setzen.
Ja, Herr Hochwürden Schmidt, das haben Sie ganz präzise gesagt. Das ist wirklich ganz toll zum Nachdenken. Und sollen die Zuhörer auch einmal ein wenig drüber nachdenken, über das, was er gerade gesagt hat. Ja, man hört ja, dass alle Kirchgängerinnen bei Ihnen gebannt an ihren Lippen hängen und sie anhimmeln. Und das kommt mir auch zu Ohren. Ich meine, ich bin ja von Wasserdrüding. Sind ein gut aussehender Mann, ne, ja. Und er war doch nicht am evangelischen Kirchenfasching in der Büttenried, sind sie ja quasi mit dem Bader Reif, der Brigassar von den Donnenvögeln verglichen worden.
Das ist mir auch zu Ohren gekommen. Ist mir
auch zu Ohren gekommen, ja. Sehr schön. Ja, ja. Und was sagt man jetzt eigentlich, ganz was in Düning sagt, der katholische Hochwürden ist der best dressed man in town.
Ja. Mag sein. Ja, also ich lege viel Wert auf mein Äußeres und vor allem auf Kleidung. Meine Devise ist die, das Leben ist zu kurz, um sich schlecht zu kleiden. Und man muss gut angezogen sein. Man weiß ja nie, was kommt.
Ja, das ist schon wahr, das ist schon wahr. Ja, 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 ja. Aber das ist ja nicht verwunderlich. Bei dem ist ja die Mark nur Mark wert und nicht bloß 50 Pfennig. Die evangelischen Pfarrer, die haben Frauen und pubertierende Töchter. Ja, da ist Make-up und schicke Fummel und Lauders. Das geht ins Geld und jetzt das Kindergeld auch nicht viel. Ne, ja, das ist, der kann sich alles leisten, das ist mir schon klar. Ne? Also ich habe ja die Ehre gehabt, Hochwürden Schmidt einmal kennenzulernen vor einigen Jahren, und zwar war das auf dem Adventsdorf. Also da ist so ein junger, gut aussehender Mann an meinen Stand gekommen. Ich habe für den deutsch-französischen Freundeskreis habe ich Weinbergschnecken zum Kosten am Boden. Und dann habe ich gesagt, gehen Sie mal her, junger Mann, und probieren Sie mal ein wenig eine Weinbergschnecke. Ne? Und dann sagt er, nein, ich sage jetzt nicht, was er gesagt hat. Er hat dann gesagt, was? Hat er gesagt, soll ich Schnecken checken? Habe ich gesagt, Sie checken jetzt mal Schnecken. Und da haben wir so eine lustige Unterhaltung gehabt. Also das immer so hin und her und so Kasperei. Also jetzt ist dann jemand gekommen und sagt, ja, grüß Gott, Herr Pfarrer. Habe ich gesagt, wer sind Sie? Ja, hat er gesagt, er ist der katholische Pfarrer. Ja, da bin ich ja gleich vom Hocker gefallen und dann auch noch gleich vom Glauben. Also wir haben so eine Gaudi gehabt. Oh, ja, das war so schön.
Das stimmt, ja.
Ja, ja. Ich habe gehört, Sie machen immer gern Reisen und lieben Kreuzfahrten. Warum eigentlich gerade Kreuzfahrten?
Ist das, na, wenn man nicht mehr die Kreuzzüge machen kann, dann muss man Kreuzfahrten machen.
Wunderbar, also das ist ein Promosigst, das ist was Schönes, das gefällt mir gleich, ja, ja. Ja, tragen Sie da jetzt auf dem Schiff dann zivil, weil Sie sind ja dann in Urlaub, oder haben Sie da manchmal Ihr Collar dran? Oder,
also ich bin immer als Priester erkenntlich.
Ach ja, schön, haben Sie dann ein Schmiesle an, ne? Bei uns sagt man, glaube ich, ein Schmiesle, Kragen, ne?
Ja. Also ist mir schon wichtig, dass man das auch sieht.
Schön.
Dass auch auf dem Kreuzfahrtschiff Priester dabei sind.
Wunderbar.
Und da kommen ganz tolle Begegnungen zusammen.
Okay.
Vor allem wird man immer von Leuten angesprochen, die dann eigentlich ja auch noch in die Kirche gehen und eigentlich sind wir ja auch noch katholisch. Aber das kennen ja die Herren Kollegen mit Sicherheit von der evangelischen Seite genauso, dass wir als Geistliche oft Antworten auf Fragen bekommen, die wir nie gestellt haben. Heißt dann, eigentlich gehen wir Sonntag schon auch noch in die Kirche.
Ja, ja, eigentlich ist ein Wort, was es gar nicht gibt, ne? Sagt mir immer. Ne?
Und von dem her, also mir ist es schon wichtig, dass ich auch als Priester erkenntlich bin.
Schön.
Und mache da wirklich nur gute und positive Erfahrungen. Wunderbar. Es gab noch nie jemanden, der mich irgendwie dumm von der Seite angemacht hat, was soll jetzt das als Priester?
Nein, nee, keiner weiß. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand macht. Ne? Nee. Hofwürden, was ist denn jetzt ein wichtiges Ziel für Sie in der Gemeinde so? Was wäre das bei Ihnen?
Also mein Ziel ist auch das, was die Herren Kollegen schon gesagt haben, dass die Gläubigen oder die Menschen überhaupt wieder zum Glauben finden, mhm, und dass man auch gemeinschaftlich eben den Glauben lebt, mhm, dass man auch aus den Sakramenten heraus was Sinnvolles für sein Leben erschließen kann. Das wäre so mein persönliches Ziel, auch für die Gemeinde. Und da bin ich nicht am schlechten Weg, weil ich sehe, dass wenn man sich gut mit der Gemeinde identifiziert, wenn man seine Seelsorge gut macht, dann wird es auch von den Gläubigen schon wertgeschätzt.
Ja, das auf jeden Fall.
Also ich kann mich nicht beschweren. Ja. Wir sind eine gute, stabile Pfarrei. Mhm. Und sonntags sind wir nie unter 60 Gläubige.
Wunderbar.
Also von dem her kann ich sagen, so schlecht kann die Arbeit nicht sein.
Sie sind jetzt hauptsächlich in Wassertrüdingen. Müssen Sie ab und zu noch mal woanders?
Wir haben es eingeführt, seit dass ich da bin, dass wir einmal im Monat in einem der Außenorte und am Samstagabend die Vorabendmesse feiern. Wir haben ja 12 Außenorte, die dazugehören, mit 14 Kirchen, und da wechseln wir halt jedes Monat durch. Mhm. Und das wird eigentlich sehr gut angenommen, auch von den Einheimischen vor Ort. Weil es gibt ja in jedem Ort auch ein paar Katholiken, wenn sie auch manchmal nur 5 sind.
Ja, na klar.
Aber sie sind da, und es ist mir auch wichtig, dass die man, nicht nur zu uns kommen oder nach Wassertrüdingen fahren müssen, sondern dass auch wir rausgehen.
Dass man das auch anerkennt, dass da eine sind und mit denen man sich dann
entwickelt. Und auch ein schönes Zeichen der Ökumene, also das finde ich ganz gut. Kommen ja die evangelischen Christen, und das finde ich ganz toll.
Das ist ganz wunderbar. Wie viele Schäfle haben jetzt Sie da?
Ich habe aktuell 1640.
Oi, das sind ein Haufen Dosche.
Ja, ist ein bisschen, also eigentlich der kleinste Pfarrverband in unserem Bistum Eichstätt.
Wirklich? Der kleinste?
Aber von der Fläche her der größte.
Okay. Und was ist jetzt Ihr persönliches Ziel so?
Mein persönliches Ziel ist, dass ich in den Himmel komme und dass auch alle, nein wirklich, und dass auch diejenigen, die mir anvertraut sind, genauso mit mir in den Himmel eingehen können. Das ist wirklich, das ist jetzt nicht einfach so vor mich hingesagt, sondern das ist wirklich mein persönliches Ziel, weil mir das ganz wichtig ist, sonst wäre meine ganze Arbeit und meine Lebensentscheidung ja nichts wert. Und deswegen möchte ich, dass ich in den Himmel komme, dass ich meine Anstrengung und meine Berufung, die ich lebe, und seit 10 Jahren leben darf, das ist ja auch ein großes Gnadengeschenk, dass man noch nicht vom Glauben abgefallen ist.
Das ist schön, ne?
Und dass ich eben einfach das tun kann, wofür Gott mich in dieser Welt haben will.
Das ist ein schöner Spruch zum Schluss. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Schmidt.
Gerne.
Ganz nett, ganz wunderbar. Ja, jetzt werde ich mal alle drei Hanneweng so, also es war ja so, Pfarrer und Lehrer waren ja schon immer die angesehensten Bewohner im Dorf früher, ne, und in der Stadt, und dann hat man Ehrfurcht und Respekt und ihr Wort hat was golden, und in der Kirche und da im Wirtshaus, ne, da ist man ja dann immer ins Wirtshaus ein wenig gegangen. Letzteres fällt ja jetzt flach, weil es gibt ja bald keine Wirtschaften mehr und auch kaum einen sonntäglichen Frühschoppen, ne. Und der bedachte Bekannte hat einmal zu mir gesagt, ach Madler, wir sind eh immer lieber da hingegangen, wo die Gebetsbücher Henkel gehabt haben, als ins Wirtshaus. Empfinden Sie alle drei heute es auch noch so, dass Ihnen wirklich Ehrfurcht und Respekt und vielleicht ein Mitspracherecht gegeben ist? Wie sehen Sie das jetzt so?
Ich glaube, es ist nicht mehr automatisch so. Also es ist nicht so, dass man einfach qua Amt, weil man jetzt als Pfarrer oder Priester in einem Dorf lebt, dass man deswegen den Respekt der Leute hat, sondern den muss man sich durch die Person erarbeiten. Mhm. Das glaube ich schon, dass sich das in großen Teilen verändert hat. Für die Lehrer und die Ärzte gilt es ja übrigens auch, dass die viel mehr hinterfragt werden in dem, wie sie handeln, was sie tun, und die Bevölkerung nicht einfach sagt, ist alles klar, wie ihr sagt. Aber da, wo man sich den erarbeitet hat, und ich würde das schon für mich in großen Teilen in Anspruch nehmen, da wird die Stimme schon gehört. Also wenn es da um Entscheidungen geht, gerade die, wo auch die Kirche mit betreffen, aber in Verantwortung der Kommune sind, wie jetzt die Friedhöfe zum Teil oder auch die Kindergärten, Schulen, da wird man schon gefragt.
Mhm. Sehen Sie das auch so in der?
Also ich sehe das ähnlich. Vor allem das Wichtigste ist, wenn die Gläubigen oder die Leute vor Ort Vertrauen zu einem haben, und das muss man sich erst einmal erarbeiten, das Vertrauen, dann denke ich schon, dass unser Wort noch, was gilt, dass wir auch gefragt werden als Experten oder wie auch immer. Und das muss ich schon sagen, mir wird schon Ehrfurcht entgegengebracht.
Das ist schön.
Also das ist noch nicht wirklich noch nie vorgekommen, dass mich irgendeiner blöd angemacht hat, weil ich Priester wäre oder sonst irgendwas. Im Gegenteil, also das macht aber wahrscheinlich auch die Kleidung aus. Man sieht ja bei mir, dass ich Priester bin. Das, denke ich, macht schon viel mit, den Gläubigen auch. Aber es ist natürlich nicht mehr so wie vor 50 Jahren oder vor 30 Jahren. Aber was bei mir zum Beispiel immer noch ist, wenn ich daheim in meinem Heimatort bin und ans Pfarrhaus gehe, dann kriege ich immer noch Herzrasen.
Ja.
Das ist wirklich so. Oder wenn ich an der Tür klingel und meinen Ortspfarrer, meinen Heimatpfarrer besuche, dann kommt mir vor wie so ein kleiner Bub, der an der Haustür steht und irgendwas ausgefressen hat.
Herrlich. Das finde ich ja nett, ja. Was sagen Sie dazu, Herr Pfarrer Dellert? Ist das auch so, Ihre Meinung, was mir jetzt da alles gehört
haben? Die Leute sind voll freundlich so, denen ich begegne, das ist echt schön. Ehrfurcht haben sie, glaube ich, jetzt von mir nicht, aber das brauche ich jetzt auch nicht, dass sie irgendwie ehrfürchtig sind.
Ja.
Also ich habe damals ganz bewusst in der ersten Predigt gesagt, mir ist nicht wichtig, ob die meinen Namen nur kennen, wenn ich gehe nach ein paar Jahren. Hauptsache die kennen den Namen von Herrn Jesus und haben den lieb und haben vor ihm Ehrfurcht.
Schön.
Und so Vertrauen, klar, das wünscht man sich, dass da Beziehungen wachsen. Ich war mal bei einer älteren Dame zu Besuch und die lag halt gerade krank im Bett und so. Und die Tochter hat davor gesagt, Mensch, eigentlich mehr jetzt ins Krankenhaus und so, aber die ziert sich und will nicht. Und das war richtig schön. Und dann habe ich gesagt, Mensch, Frau so und so, jetzt hopp auf, jetzt müssen sie doch ins Krankenhaus, doch besser, die Helfer da und das hat jetzt keinen Sinn mehr.
Einfach
und
so. Mal so richtig ein wenig zugreden, ne?
Ja, genau. Und dann hast du gesagt, Herr Pfarrer, wenn Sie das auch, dann machen wir
ach,
das
schön,
auch so.
Ja. Also und da, siehst du es, Herr Prokos.
Die Tochter war ganz dankbar. Weil
ja, das glaube ich. Ja, doch, da hat
aber das, halt das ist selten. Also eher bei den Eltern, die das noch so.
Ach, das ist jetzt schön. Ja, jetzt nur mal was unsere weiblichen Zuhörer wahrscheinlich interessiert. Also ich hatte mal eine recht interessante Unterhaltung mit einer Angestellten von einem Heiratsinstitut. Man sagt jetzt da Partnervermittlung. Also da ist Folgendes passiert. Also kurz nachdem ich Witwe geworden bin, habe ich einen Salatkopf ausblättert vom Markt und jetzt ist er in einem Zeitungspapier von einem Wochenblatt halt gewesen. Und justament war da Heiratsannonce und ich schaue da drauf und da ist die genau auf mich gemünzt gewesen. Marga, Witwe, 73, gut situiert, reiselustig, gute Köchin, bla bla bla. Also mich hat schier vom Hocker gehauen. Denke ich mir, ja, also da hat sich jetzt jemand einen bösen Schatz erlaubt, habe ich mir wirklich gedacht. Es war aber keine Chiffrenummer, sondern eine Telefonnummer angeben. Jetzt habe ich da gleich angerufen, habe ich gesagt, wie kommen Sie drauf, da so eine Zeitungsannonce? Na, hat sie gesagt, wir sind eine Partnervermittlung, es tut mir leid. Also das ist ein ganz fiktiver Name gewesen und so, das haben wir halt bloß neigesetzt und das hat überhaupt nichts mit Ihnen da jetzt zu tun, auf keinen Fall. Naja, wir haben dann eine richtig tolle und lustige Plauderei gehabt und sind also recht schön ins Gespräch gekommen. Naja, dann war ich natürlich wegen neugierig, habe ich gesagt, jetzt wollte ich schon mal wissen, was sind denn die besten Heiratskandidaten eigentlich so heutzutage für die Frauen? Ja, hat es dann ja der Doktor und Ingenieur und ITler, die sind schon immer gut im Rennen, ne? Also nicht unbedingt der Metzger, hat es gesagt. Und die Kleriker, also die Pfarrleute, die sind heutzutage auch nicht mehr so leicht zu vermitteln. Jetzt haben Sie natürlich wahnsinnig Glück gehabt, Herr Pfarrer Brechtl und auch der Pfarrer Dellert, ne? Sie sind glücklich verheiratet, Sie haben also tolle Partnerinnen und beim Hochwürden trifft es ja eh nicht zu. Ne? Aber das habe ich mir dann gedacht, das muss ich Ihnen sagen, was die da gesagt hat. Ne? Kann das dann auch sein, dass von den Pfarrfrauen recht viel erwartet wird, dass die also auch korrekt und ehrbar und alles sind und dass die vielleicht auch viel Gemeindearbeit machen? So hat man das früher eben kannt in die Pfarrämter, ne? Dass die Pfarrfrau, die war allgegenwärtig und hat sie in alles mit eingebunden. Und ist das heutzutage, wird das auch noch so verlangt oder nicht mehr so? Viele haben ja ihren eigenen Job, ne?
Genau, da hat sich schon sehr viel verändert, so wie sich das Pfarrbild verändert hat mit der Berufstätigkeit der Frauen und in dem auch Frauen ja Pfarrerinnen werden können. Jetzt seit 50 Jahren, glaube ich, ist das jetzt in Bayern der Fall, verändert sich dann auch die Tätigkeit der Frau und auch die Erwartungen der Gemeinden verändern sich.
Ja, genau. Ja, obwohl, ich meine, Pfarrer, das ist ein krisenfester Job, Aufstiegsmöglichkeit, sichere Pension und das ist ja in der heutigen Zeit ganz wichtig. Also das muss ich schon sagen. Also jetzt noch einmal, was könnte man eigentlich auch konkret machen oder welche Lösungen gäbe es, das Austreten aus der Kirche einzudämmen? Das ist egal, ob evangelisch oder katholisch, es kommt leider überall vor. Es ist halt so, was mich dann immer wundert, also die treten aus und dann erwarten es doch der romantische Trauung und da gehört einfach ein Kirchler dazu, obwohl es austretend sind. Oder wenn man dann vielleicht dann doch alt und gebrechlich ist und man weiß nicht mehr richtig weiter und dann bereut man es, dass man austreten ist und hätte halt doch gerne wegen einem Zuspruch von einem Geistlichen. Wie stehen Sie da dazu, zu dem? Was kann man da sagen?
Das sind jetzt quasi zwei Fragen. Einmal, was man aktiv machen wollen könnte und würde, dass Gemeinden wachsen und nicht verlieren. Und dann zweitens, was man mit Fällen macht, wo jemand ausgetreten ist, aber trotzdem einen geistlichen Dienst braucht. Ich kenne viele Kollegen, die, wenn jemand ausgetreten ist, da ist dann oft so, dass der Ehepartner dennoch in der Kirche ist aus seelsorgerlichen Gründen sich der Situation annehmen, was ja völlig verständlich ist, muss bloß kippen. Und das ist jetzt bei uns am Land noch nicht so, wenn das zu viel wäre, dass sich dann andere Leute die Frage stellen, ja, warum bin ich denn überhaupt noch in der Kirche und zahle Kirchensteuer, wenn ich die gleiche Leistung, Anführungszeichen, auch so bekäme. Aber so weit sind wir jetzt noch nicht auf dem ländlichen Gebiet. Aber die spannendere Frage ist, finde ich, echt die, was macht man, wo konzentriert man sich drauf, dass Gemeinde wächst.
Dass nicht so viel austreten.
Also wachsen kann sie schon, das stelle ich fest, wenn man zum Beispiel eine Beerdigung schön macht, dann kommt positive Rückmeldung und ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal erlebt, dass dann wieder welche, die ausgetreten sind, wieder eingetreten sind. Aufgrund der seelsorglichen Betreuung im Zusammenhang mit dem Todesfall von der Mutter oder vom Vater.
Das ist ja Erfolg.
Also mir hat es sehr imponiert, dass sie da wirklich gleich da waren und sich Zeit genommen haben für uns und die Beerdigung schön gemacht haben. Ich möchte wieder in die Kirche eintreten. Also das kommt ja schon auch vor.
Voll schön.
Das ist schön.
Und das sind die für mich immer diese Hoffnungszeichen, die es gibt. Natürlich ist es schade um jeden, der austritt. Aber ich muss auch sagen, diejenigen, die bei uns in Wassertrüdingen austreten, das sind alles Menschen, die ich wirklich in keiner Weise kenne, mit denen hatte ich noch keinen Kontakt über Beerdigung, Hochzeit, Taufe oder Familienfeier oder sonst was. Das sind alles für mich fremde Namen und fremde Menschen. Und natürlich ist es schade, vor allem sind es halt auch Menschen in meinem Alter, um die 40, die austreten. Und vor allem haben wir jetzt ein paar Austritte gehabt, die waren schon über 80. Das kann ich heute gar nicht verstehen, wenn man kurz vorm Ende, dass man da noch aus der Kirche austritt. Also das ist mir irgendwie, wäre mal interessant, warum sie das tun. Aber ich denke, das hat natürlich auch mit der ganzen medialen Präsenz, mit den Missbrauchsfällen und Skandalen, die in der katholischen Kirche vor allem da sind oder auch jetzt in der evangelischen Kirche aufgedeckt werden, das hat schon auch einen Einfluss drauf, dass die Menschen sich halt irgendwie vom Glauben entfremden. Ja. Aber es ist schade um jeden, der austritt. Die einzige Lösung, die ich sehe, ist, dass man bei der Kirche treu bleibt, dass man auch als Geistlicher seinen Weg treu weitergeht, dass man für diejenigen betet und dass man authentisch seinen Dienst tut. Und dann kann sich schon was verändern.
Ja, ich glaube auch, dass sich am Gebet festhalten, das immer wieder Gott anbefehlen und da nicht nachlassen und eine Geduld und Langmut haben. Und nicht gram zu werden über manche Situationen, sondern die Menschen weiter zu lieben, auch dafür gesandt sind. Ja, was sagst du, Bruder Brechtel?
Ich finde es doch eine Gratwanderung, weil mich schmerzt es wirklich bei jeder Person, wo ich dann auf dem Schreibtisch bekomme, dass sie offiziell erklärt hat, sie tritt aus der evangelischen Kirche aus und damit auch aus der Kirchengemeinde vor Ort, obwohl es gar nicht immer allen klar ist, ist es schon was mich einem tatsächlich auch persönlich schmerzt.
Spricht man dann mit den Leuten persönlich, nachdem die das gemacht hat?
In der Regel schreibe ich einen Brief, einfach um eine gewisse Distanz in der Kommunikation zu wahren, die die Person nicht überfordert, weil bei manchen ist es schon so, wenn ich einfach dann an der Tür stehe und sie direkt konfrontiere, dann ist es auch eine sehr unangenehme Situation. In der Regel schreibe ich einen Brief, wo ich auch reinschreibe, bitte melden Sie sich bei mir, Sie können jederzeit anrufen, vorbeikommen, mir die Gründe nennen, falls irgendeine Verärgerung vorliegt. Aber ich meine schon, dass es so ein einfach jetzt noch einen gesamtgesellschaftlichen Trend gibt der Säkularisierung. Das soll kein Entschuldigungshai für unsere Arbeit vor Ort, aber das ist, was wir beobachten jetzt auch gerade vermehrt in Westdeutschland, dass mehr und mehr Menschen der Kirche den Rücken kehren. Und das Einzige, was wir vor Ort dagegen tun können, ist, dass wir, wie schon die Kollegen gesagt haben, authentisch und gut unsere Arbeit machen und am Glauben festhalten. Und was ich noch hinzufügen will, was ich finde, was gut ist, wenn man einfach spricht, wie die Leute sprechen. Also wenn man sich immer wieder darum bemüht, dass man die Schätze des Glaubens, die Schätze der Bibel, auch die des Gottesdienstes so zur Sprache bringt, so verkörpert, dass die Leute plötzlich merken, das hat was mit mir zu tun. Mhm. Und das kann zum Beispiel, hatte ich neulich ein Gespräch nach der Hochzeit beim Kaffee trinken, wo dann ich nochmal mit jemandem, der nicht oft in der Kirche ist, dann darüber gesprochen haben, um was es eigentlich in der Predigt ging. Und der dann plötzlich verstanden hat, das hat ja was mit dem Leben zu tun. Und dann, genau, die Bibel, die erzählt vom Leben und nicht von irgendwas Fremden.
Ja, also das haben sie auch wunderbar gesagt. Und die Hörer werden das bestimmt sehr gern alles aufnehmen, was wir jetzt da darüber geredet haben. Was ich noch sagen, ich bin Christin und ich gehe zwar nicht so oft in Gottesdienst,
Das weiß kann man jeden Sonntag ändern.
Ich weiß es schon. Vielleicht, wenn ihr mal, komme ich schon. Aber ich habe mich zum Beispiel auch so wahnsinnig geärgert, wie damals das war, dass man die Kreuze von der Schule hat raustun sollen, weil das ist nicht mehr akut und Dings und da fühlt sich eine benachteiligt, die also Nicht-Christen sind. Da denke ich mir, haben wir denn gar keine anderen Probleme bei uns in Deutschland wie sowas? Also mein verstorbener Mann hat mir damals folgende Sprüchle gesagt und hat gesagt, damit es nicht wieder hast, wir Deutschen wären rassistisch oder sonst was, sollten es folgendes machen. Das Kreuz hinnageln, ein Halbmond und ein Judenstern gleich dazu, dann ist mit Sicherheit garantiert endlich mal in der Sache endlicher Ruhe. Ja, und das stimmt eigentlich so. Aber wie gesagt, ich habe jetzt noch einen sehr schönen Spruch.
Darf ich zu den Kreuzen noch was sagen?
Ja, sag noch wegen was. Ja.
Also ich bin in Driesdorf an der Berufsschule als Religionslehrer und Schulseelsorger eingesetzt und wir haben vor ein paar Jahren ein niegelnagelneues Schulgebäude bekommen in der Trägerschaft vom Landratsamt oder vom Landkreis Ansbach. Und es sind keine Kreuze aufgehängt worden in den Klassenzimmern. Und das ist jetzt seit 3 Jahren, sind wir in dem Gebäude drin, immer wieder von den Schülern selber angesprochen worden, warum hängen bei uns keine Kreuze im Klassenzimmer?
Sag bloß.
Und dann habe ich das halt aufgegriffen und jetzt machen wir dann ein neues Projekt. Da kommt jemand und bringt uns aus Glas so Bausteine, die wir dann selber gestalten können, die Kreuze, und das machen meine Schüler jetzt dann selber.
Ach, das ist ja
toll. Die gestalten jetzt dann 20 Glaskreuze für jedes Klassenzimmer. Ein neues Kreuz, und das finde ich irgendwie ein schönes Zeichen.
Das ist wunderbar.
Nicht nur immer das Negative sehen, sondern auch wirklich einmal bewusst, wenn kein Kreuz da ist, kommt was Neues, weil sie haben alle, die kommen überwiegend aus dem Alpenraum und das sind ja alle katholisch geprägt und die sagen, wir kennen das nicht anders, dass in einem Klassenzimmer ein Kreuz hängt. Und es ist für uns komisch, dass hier keines ist. Und es ist ganz schön, dass wir jetzt Kreuze gestalten und dass die aufhängen können.
Das ist wunderbar. Das finde ich ganz toll. Ja, ich habe jetzt noch einen schönen Spruch für Sie. Den habe ich aufgeschrieben. Und das will ich zum Abschluss noch sagen. Nicht die Jahre in unserem Leben zählen, sondern das Leben in unseren Jahren. Also das finde ich ist ein ganz schöner Spruch und den tue ich oft einmal, wenn jemand Geburtstag hat, schreibe ich das drauf, weil ich den so gut finde. Ich möchte mich jetzt einmal ganz herzlich bei Ihnen alle drei bedanken. Ich bedanke mich beim Herrn Pfarrer Brechtl, beim Herrn Pfarrer Deller, beim Hochwürden Schmidt, dass Sie heute da waren bei uns und haben den Podcast mitgemacht. Vielen, vielen herzlichen Dank Und ja, ich gehe jetzt mal irgendwann wieder mal in die Kirche.
Ja, wunderbar. Ja.
Vielen Dank. Die Einladung geben wir weiter, gell?
Ja,
okay. Ja, herzlichen Dank und Gottes Segen weiterhin.
Dankeschön, Dankeschön.
Hat uns viel Spaß gemacht, danke.
So, und das war's jetzt. Das war der Podcast mit den drei Pfarrern von Wassertrüdingen. Und vielen Dank, Marga, dass du so toll das gemacht hast mit den dreien. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr Podcasts von Margas Braller Plaudertasche hören wollen, dann machen Sie das bitte. Dann können Sie jetzt im Abschluss auf einen Knopf drücken und dann können Sie den Podcast von der Marga abonnieren und haben dann nächste Woche das Neueste, was sie wieder produziert hat. Bis dann, danke, das war's und nächste Woche hören wir uns wieder.